Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute den 5. Vers aus dem 1. Kapitel des Jakobusbriefes betrachten. Ich lese von Vers 1 an. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung, Freude zuvor. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt, und wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Bei der Vorbereitung auf diese Predigt wurde ich an einen Glaubensbruder erinnert, der einigen unter uns ganz gewiss noch bekannt ist, der während des Krieges grausige Erfahrungen gemacht hatte und seine Soldatenzeit hinterließ bis ans Ende seines Lebens ihre Spuren. Aber alle schlimmen Ereignisse hatten ihn nicht an der Existenz Gottes und an seiner Liebe zweifeln lassen. Dieser Bruder ist selig gestorben. Wir wissen auch von anderen Beispielen, da konnten bzw. wollten Menschen nicht mehr an einen Gott glauben, der das unendliche, unermessliche Leid, das sie erlebt hatten, zugelassen hatte. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Die einen wollen nichts mehr von Gott hören und die anderen klammern sich umso mehr an ihn und an sein Wort. Zeiten der Anfechtung, und das macht Jakobus in seinem Brief deutlich, bergen die große Chance in sich, dass ein Christ umso mehr in der Gnade Jesu wächst. Die Absicht, die Gott dabei verfolgt, ist, uns zu geistlich reifen Christen zu machen. Das ist das, was wir an den vergangenen Sonntagen bereits hier miteinander bewegt haben. Es geht darum, unsere Gedanken in eine ganz bestimmte Richtung zu lenken, bei Anfechtungen, bei Trübsal, die uns betrifft, nämlich, dass Gott eine bestimmte Absicht mit dem Leiden verfolgt. Und darin dürfen wir dann getrost sein. Worin diese Absicht besteht, darüber haben wir am vergangenen Sonntag gesprochen. Und heute geht es eben um die Frage nach der Weisheit. Wie bekommen wir die Weisheit, die nötig ist, um bestimmte Situationen richtig einschätzen zu können und um uns richtig verhalten zu können? Wir sollen und dürfen es lernen, uns in Zeiten der Trübsal durch standhaftes Ausharren, Geduld also, drunter bleiben, unter den Lasten, die Gott uns auferlegt, so zu verhalten, dass Gott dadurch verherrlicht wird. Und dazu brauchen wir dann die nötige Weisheit. Eine Weisheit, die wir allein von Gott empfangen können. Und darum geht es hier in unserem Vers. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Wie verhalten wir uns also in schwierigen Situationen? In Situationen, in denen wir zur Sünde versucht werden, zum Ungehorsam gegenüber Gottes Wort, zum Ärger, zur Niedergeschlagenheit, zur Mutlosigkeit oder in schlimmeren Fällen zu zweifeln an Gottes Liebe, Macht und Treue. Wie verhalten wir uns in solchen Situationen? Eine grundsätzliche Antwort ist die, die wir im Psalm 73 bekommen, als Asaf in seiner großen Not durch das Wohlergehen der Gottlosen schwer angefochten wurde, so dass er bezeugt, er wäre beinahe gestrauchelt, er wäre beinahe zu Fall gekommen. Bis er ins Heiligtum ging Und im Heiligtum empfing er Unterweisung durch Gottes Wort. Und da sah er die Dinge im Lichte Gottes. Er sah, dass das Glück der Gottlosen aufs Äußerste gefährdet war, dass Gott sie in jedem Augenblick von ihrer Höhe hinabstürzen konnte und sie am Ende zu Schanden führt. Wir wollen uns das einmal anschauen im Psalm 73. Ich lese die Verse 16 folgende. So sann ich nach, ob ich's begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Mit anderen Worten, ich hatte nicht die Weisheit, die nötig war, um die Situation richtig einschätzen zu können. Das Glück der Gottlosen auf der einen Seite und sein Unglück auf der anderen Seite, sein persönliches Unglück. Ja, darüber spricht er ja schon am Anfang dieses Psalms, dass seine Plage alle Morgen neu war, während es den Gottlosen so gut ging. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Das ist das Entscheidende. Wie sieht das Ende der Gottlosen aus? Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Das war die Zeit besonderer innerer Anfechtung. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Er empfing also göttliche Weisheit und von daher wurde er ganz neu ausgerichtet auf den Willen Gottes, auf die Sicht Gottes. Von daher wurde er auch ganz neu darauf ausgerichtet, zuversichtlich seinen Weg in der Abhängigkeit von seinem Gott weiterzugehen, getrost zu sein. So können wir also durch göttliche Weisheit unsere Situation wieder recht einschätzen lernen. Es gibt jedoch auch Situationen, in denen wir nicht wissen, wie wir uns im Umgang mit Menschen praktisch verhalten sollen. Wir denken an den Apostel Paulus, der ja große Probleme hatte mit der Gemeinde zu Korinth. Da gab es enorme Spannungen. Es gab Leute, die einen negativen Einfluss ausübten auf die Gemeinde, durch böses Gerede, dadurch, dass sie den Apostel Paulus in ein schlechtes Licht hineinstellten. Und da war die Frage, wie sollte er sich verhalten? Auf der einen Seite konnte er zu den Missständen in der Gemeinde zu Korinth nicht schweigen. Er musste sie ansprechen. Wir behandeln ja zurzeit in der Bibelstunde den 2. Korintherbrief. Er musste also darüber reden, er musste mit ihnen darüber sprechen. Er musste ihnen Licht geben über ihr falsches Verhalten und Denken. Sie stellten ja seine Apostelschaft in Frage. Das war keine Kleinigkeit. Und auf der anderen Seite musste er damit rechnen, immer dann, wenn er von sich selbst sprach, wenn er versuchte, die Dinge klar zu machen und deutlich zu machen, waren da einige in der Gemeinde, die sagten, jetzt fängt er wieder einmal an, sich selbst zu rechtfertigen. Jetzt spricht er wieder von sich selbst. Jetzt stellt er sich wieder selbst in den Mittelpunkt. Das war eine schwierige Situation für den Apostel Paulus. Was brauchte er in einer solchen Situation? Er brauchte Weisheit. Er brauchte göttliche Weisheit, um in rechter Weise mit dieser Situation umgehen zu können. Und genau das ist es, was wir auch brauchen, auch in der Gemeinde Jesu. Es gibt immer wieder Probleme, es gibt immer wieder Spannungen, es gibt immer wieder Nöte. Und da brauchen wir diese Weisheit von oben, um recht damit umgehen zu können. Wir brauchen Weisheit in der Gemeinde, wir brauchen Weisheit im Umgang mit dem Chef, dem man nichts recht machen kann. Wir brauchen Weisheit im Umgang mit unserem Nachbarn, der uns das Leben schwer macht und so weiter. Wie sollen wir uns verhalten, sodass Gott dadurch geehrt wird und wir nicht durch ein falsches Verhalten noch in zusätzliche Schwierigkeiten hineinkommen? Das ist ein großes Problem. Man kann falsch reagieren und dann macht man die Dinge nur noch schwieriger. Nur noch schlimmer. Welche Entscheidungen sollen wir treffen? Und hier sind wir ganz darauf angewiesen, dass Gott uns seine göttliche Weisheit zuteil werden lässt. Wie viel Weisheit brauchte unser Herr Jesus Christus im Umgang mit seinen Jüngern, die so schwierig waren? Genauso schwierige Leute, wie wir es sind, von Natur aus. Wie viel Weisheit brauchte er im Umgang mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, die immer wieder auf ihn zukamen, um ihn durch ihre Fragen in eine Falle hineinzulocken? Wir staunen über die Art und Weise, wie er den Schriftgelehrten den Wind aus den Segeln nahm, wenn sie wieder einmal diesen Versuch unternahmen, ihn zu Fall zu bringen. Unser Herr Jesus Christus allein weiß, was man in bestimmten Situationen sagen soll und wie man sich in bestimmten Situationen zu verhalten hat. Und darum sollten wir uns an ihn wenden, mit der Bitte um Weisheit. So bitte er Gott, so heißt es hier, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Wenn uns Weisheit mangelt, ist er, unser Herr Jesus Christus, die Adresse, an die wir uns wenden dürfen mit der Bitte um göttliche Leitung, um göttliche Weisheit. Wir sollen also nicht aus dem, wie man heute so schön sagt, aus dem Bauch heraus Entscheidungen treffen. Uns von bestimmten Gefühlen leiten lassen. Oder uns von rein verstandesmäßigen Überlegungen bestimmen lassen. Das heißt also, man wägt ab in einer bestimmten Situation, was spricht für dieses Verhalten, was spricht für jenes Verhalten und dann trifft man dementsprechend seine Entscheidung. Die Bibel sagt, verlass dich nicht auf deinen Verstand, verlass dich auf den Herrn, verlass dich auf sein Wort. Das bedeutet ja nicht, dass wir unseren Verstand ausschalten sollten, aber wir brauchen einen vom Geist Gottes, vom Wort Gottes erleuchteten Verstand. Und da kann es manchmal ganz anders gehen und laufen nach dem Willen Gottes, als unser natürliches Denken es uns sagt. Also wir brauchen Licht von oben, Licht durch das Wort Gottes. Wir brauchen Licht durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wir dürfen Gott bitten und von daher unsere Entscheidungen treffen. Manchmal haben wir vielleicht den Wunsch, wir könnten irgendeine bestimmte Schublade ziehen, um da dann die nötige Wegweisung zu erhalten. Aber was in dem einen Fall richtig sein kann, kann in einem anderen Fall durchaus verkehrt sein. Wenn wir jetzt einmal absehen von der grundsätzlichen Weisung, die uns das Wort Gottes gibt. Dagegen dürfen unsere Entscheidungen nie stehen. Wir dürfen also nie eine Entscheidung treffen, die gegen die grundsätzlichen Aussagen des Wortes Gottes steht. Aber dann gibt es eine Vielfalt von Möglichkeiten. Und ich sage es noch einmal, das gilt auch gerade für die Kindererziehung. Was im einen Fall gut sein mag, das mag im anderen Fall völlig verkehrt sein. Es gibt ganz unterschiedliche Situationen und auch die Menschen sind völlig unterschiedlich geartet und muss man vielleicht in der einen oder anderen Situation auch ganz unterschiedlich behandeln. Wir brauchen also Weisheit von oben, Gottes Weisheit. Und somit will Gott uns durch dieses Wort hier im Jakobusbrief ermutigen, zu ihm zu kommen, um von ihm das zu empfangen, was uns Not tut, was wir brauchen. Dabei können wir dieses Wort natürlich auch auf alle anderen Bedürfnisse beziehen, die wir haben. Nicht nur auf das Bedürfnis, richtig zu handeln, in bestimmten Situationen, sondern auf alles andere dürfen wir das auch beziehen und ganz allgemein diese Verheißung für uns nehmen im Blick auf unser Gebetsleben. Also es geht um eine Ermutigung, Gott aufzusuchen, ihn zu fragen, ihn zu bitten und von ihm auch etwas zu empfangen. Zunächst stellen wir fest, dass diese Ermutigung zur Bitte um Weisheit ganz allgemein gehalten ist. Es heißt hier, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt. Das heißt doch, dass jeder Christ Gott um Weisheit bitten darf. Ganz egal, wer er ist und ganz egal, in welcher Situation er sich im Augenblick befindet. Gott gibt unterschiedslos allen, ohne Ansehen der Person. Das ist ganz wichtig. Jeder darf kommen mit seinem ganz speziellen Problem. Und er soll die Antwort bekommen von Gott, die er braucht. Der jedermann gerne gibt, so heißt es. So freuen wir uns über allgemeine Verheißungen in der Bibel. Das heißt also, die jeder für sich in Anspruch nehmen darf, so auch im Blick auf die Menschen, die Christus noch nicht kennen, wenn sie suchend sind nach der Wahrheit, wenn sie anfangen zu leiden unter ihrer Sündhaftigkeit vor Gott und nicht wissen, wie sie mit Gott in Ordnung kommen sollen, dann dürfen wir sie ermutigen, ein solches Wort in Anspruch zu nehmen. Wer zu mir kommt, hat der Herr Jesus gesagt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das heißt, diese Verheißung ist so umfassend, so allgemein, wer auch immer, zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Da darf der Mensch zugreifen. So ist es einem Bunyan gegangen, dem Autor der Pilgerreise, der 2 Jahre lang unter seiner Ungewissheit im Blick auf sein Verhältnis zu Gott litt. Dieses Wort war es, das ihn zur Heilsgewissheit brachte. Wer auch immer, ganz egal, auch ein Bunyan, zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also solche allgemeinen Einladungen sind sehr wertvoll, besonders wenn wir uns unserer Sündhaftigkeit und Unwürdigkeit bewusst sind. Wenn wir Bedenken haben, darf auch ich kommen und um Weisheit bitten? Darf ich das genauso von Gott erwarten, dass er mir Weisheit schenkt, wie ein Apostel Paulus kommen durfte, wie ein Petrus kommen durfte, wie all die Gläubigen kommen durften im Laufe der Kirchengeschichte? Gehöre ich auch dazu? Darf ich auch kommen? Darf ich auch göttliche Weisheit empfangen? Ja, sagt uns dieses Wort. Wenn es aber jemandem, wem auch immer, unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt. Es ist also keine Verheißung nur für sogenannte fortgeschrittene Heilige, sondern es ist eine Verheißung für solche, die sich ihrer Sündhaftigkeit bewusst sind und allein von der Gnade Jesu leben und etwas wissen von der reinigenden Kraft des Blutes Jesu von aller Sünde. Wir dürfen kommen, wie wir sind und dürfen erwarten, dass Gott unser Gebet erhört. Eine zweite starke Ermutigung erfahren wir dadurch, dass Gott gerne gibt. So bitte er Gott, der jedermann gern gibt, so heißt es hier. Das Geben ist also für Gott so selbstverständlich wie für uns das Atemholen. Gott kann gar nicht anders, so möchte man sagen. Es entspricht seinem Wesen, dass er gerne gibt. Und zwar immer gerne gibt. Seine Liebe treibt ihn dazu. Er beschenkt ja auch diejenigen, die mit ihm gar nichts zu tun haben wollen. Der Herr Jesus sagt, Gott lässt seine Sonne aufgehen über die Guten und Bösen, über die Gerechten und Ungerechten. Das ist seine Liebe zu den Menschen. Wenn wir nicht immer sofort bekommen, was wir bitten, dann liegt das nicht an einem Mangel an Gebefreudigkeit. Gott ist niemals unwillig. Muss auch niemals gezwungen werden, kann auch nicht gezwungen werden. Er gibt einfach gerne, ohne zu murren. Es ist ihm einfach eine Freude, uns zu beschenken. Wir haben jetzt in der Bibelstunde bei der Betrachtung des zweiten Korintherbriefes die Kapitel 8 und 9 durchgenommen. Da geht es um die Geldsammlung, die in den Gemeinden durchgeführt werden sollte für die ärmeren Geschwister, Glaubensgeschwister in Jerusalem. Zu einer solchen Geldsammlung hatte sich Paulus verpflichtet, den anderen Aposteln gegenüber. Er wollte sich auch um die Armen in Judäa, in Jerusalem kümmern. Das tat er dann auch. Und in diesem Zusammenhang, in diesen beiden Kapiteln, heißt es an einer Stelle, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das heißt, jemanden, der ungezwungen, der gerne gibt, der von Herzen gibt, der nicht unwillig ist, der das nicht mit Murren praktiziert, für andere zu geben, für die Sache des Reiches Gottes zu geben. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und das bedeutet doch, dass Gott selbst ein fröhlicher Geber ist. Erwartet er das von uns und will das auch in uns wirken, dass wir gerne geben, fröhliche Geber sind, dann ist er es doch wohl auch selbst. Er ist ein fröhlicher Geber. Was Gott gibt, gibt er immer gerne. Und bedenken wir in diesem Zusammenhang, dass Gott für uns das Größte und Wertvollste gegeben hat, was er hatte, nämlich seinen lieben Sohn. Es hat ihn unendlich viel gekostet, uns zu erlösen. Und doch hat er es gerne getan, weil er uns so sehr liebt, aus keinem anderen Grunde. Wie sollte er uns, so schreibt Paulus im Römerbrief, wie sollte er uns mit ihm nicht alles geben? Alles, was wir nötig haben. Alles, was wir brauchen. Gott gibt gerne. Er hat das Größte gerne gegeben, seinen Sohn, gibt uns alles andere auch gerne. Eine starke Ermutigung, die wir hier im Wort Gottes vor uns haben. Eine weitere Ermutigung liegt darin, dass Gott uns, wenn wir mit unserer Bitte zu ihm kommen, keine Vorwürfe macht. Luther hat übersetzt mit, und niemanden schilt. Niemals hören wir aus dem Munde unseres Herrn die Worte, jetzt kommst du schon wieder. Du warst doch gerade erst hier. Jetzt hast du schon wieder was auf dem Herzen. Im Gegenteil, er freut sich umso mehr, je öfter wir mit unseren Nöten zu ihm kommen. Es ehrt ihn, wenn wir ihm immer wieder unsere Anliegen ausbreiten. Wir bezeugen dadurch unser Vertrauen zu seiner grenzenlosen Geduld und Liebe und auch unser Vertrauen zu der Fülle seiner Gnade. Gott ist also niemals knapp bei Kasse, auch im Blick auf Weisheit, die wir nötig haben für bestimmte Situationen, ist er nicht knapp bei Kasse. Wenn er gibt, macht ihn das nicht ärmer. Wir schöpfen aus seiner unerschöpflichen Fülle. Wir hören aus seinem Munde auch nicht den Vorwurf, du hast dir die Sache selbst eingebrockt, jetzt sieh zu, dass du sie auch wieder auslöffelst. Ich bin dafür nicht zuständig. Sieh selber zu, wie du klarkommst. Das ist nicht Gottes Art. Ob unverschuldet oder selbstverschuldet, das ändert nichts an seiner Bereitschaft, uns zu geben, was wir nötig haben. Und wir suchen vergeblich in der Bibel nach irgendeiner Stelle, in der Gott einem Menschen, der zu ihm kommt in seiner Not, mit der Bitte um Hilfe, dass Gott einem solchen Menschen sagt, du kommst mir jetzt völlig ungelegen, absolut ungelegen, jetzt habe ich keine Zeit für dich. Es kommt auch bei Gott nicht vor. Er macht niemandem einen Vorwurf. Er schickt uns auch nicht weg mit den Worten, sieh zu, dass du dich erst einmal besserst, dann darfst du wiederkommen. Nein, auch das ist nicht seine Art. Das Bessern ist auch Gottes Sache. Und achten wir zum Schluss darauf, dass es hier mit absoluter Bestimmtheit heißt, so wird sie ihm gegeben werden. Also, Gott macht uns keine Vorwürfe, wenn wir kommen. Er freut sich darüber, wenn wir kommen. Wenn wir wiederkommen und wiederkommen. Seine Gnade, seine Liebe ist unausschöpflich. Er hat immer genug. Er hält uns nicht unsere Sünden vor. Und sagt, Also tut mir leid, du hast mich so oft betrübt, du kannst von mir nichts mehr erwarten, gar nichts mehr. Er wartet auch nicht erst darauf, dass wir uns bessern, sondern wir dürfen kommen, wie wir sind. Und dann dürfen wir wissen, Gott antwortet auf unser Gebet. Er gibt uns das, was wir brauchen. Jakobus sagt hier, so wird sie ihm gegeben werden. Eine ganz einfache, schlichte, aber doch absolut bestimmte Zusage, die uns hier gegeben wird. Wir dürfen ganz sicher sein, dass wir das von ihm Erbetene auch empfangen. Gott gibt uns sein Wort. Wir lesen dazu aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten, nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Wir können also ganz sicher sein. Gott erhört unser Gebet. Und das Gebet um Weisheit, sich recht zu verhalten in bestimmten Situationen, ist ein Gebet nach seinem Willen. Da brauchen wir also kein Wenn hinzuzufügen. Herr, wenn es dein Wille ist, dann gib mir die nötige Weisheit. Nein, es ist Gottes Wille. Es ist Gottes erklärter Wille, uns mit seiner Weisheit zu beschenken. Deshalb dürfen wir absolut gewiss sein, dass Gott unser Gebet erhört. Wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Wir wissen es. Wir dürfen Gewissheit haben. Und das bedeutet, dass wir ihm manchmal auch im Voraus schon für die Erhörung unserer Gebete danken. Da fangen wir an zu danken. Herr, es ist dein Wille, ich komme jetzt zu dir. Ich habe meinen Teil getan. Durch deine Gnade habe ich dich angerufen und dich gebeten in meiner hilflosen Situation. Und nun danke ich dir, dass du dich dieser Sache angenommen hast. Du hast die Sache jetzt in deine Hand genommen. Und du wirst handeln. Wälze die Last deines Weges auf den Herrn, im Vertrauen zu ihm ruhe, er wird handeln. Und wie oft haben wir es erlebt, dass er es getan hat. Da dürfen wir ganz getrost und zuversichtlich sein. Wir dürfen also im Voraus dafür danken, dass er unser Gebet erhört. Ja, im Himmel schon erhört hat, so wird es euch werden auf Erden, sagt der Herr Jesus. Wir wollen an dieser Stelle allerdings auch nicht verschweigen, dass es manchmal Hindernisse für eine solche Gebetserhörung geben kann. Es kann gewisse Blockaden geben, weshalb Gott im Augenblick sagen muss, nein oder noch nicht. Wie wir schon sagten, liegt das nicht an seiner mangelnden Bereitschaft, uns zu geben, was wir nötig hätten. Gott schaut ja immer wieder danach aus, dass er aus uns Menschen macht, die innerlich weiterkommen. Und deshalb muss er auch manchmal im Augenblick zumindest Nein sagen. Lässt uns warten. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Das kann sein, dass wir in bewussten Sünden leben. Dass wir Dinge tun, von denen wir wissen, dass sie vor Gott nicht in Ordnung sind und wollen davon nicht lassen. Das wäre ein Beispiel. Oder aber, dass unser Wunsch nach Hilfe nicht intensiv genug ist. Auch das kann es geben. Dass Gott also deshalb nicht zurückhält oder nicht deshalb zurückhält, weil er nicht bereit wäre, uns zu geben, sondern weil er sieht, im Grunde genommen ist es meinem Kind noch verhältnismäßig egal, ob er das nun empfängt, worum er bittet oder nicht, ja? Er kann offensichtlich auch noch ohne leben. Dann bringt Gott uns in die Situation hinein, dass wir sagen, Herr, ich muss deine Hilfe jetzt haben. Ich kann nicht anders. Ich brauche sie um deiner Verherrlichung willen und um des Segens willen, den du mir versprochen hast in deinem Wort. Du musst mich jetzt erhören, in diesem Sinne. Kein freches Muss, aber ein Ausdruck des inneren Verlangens. Deshalb spricht die Bibel nicht nur vom Beten, sondern auch vom Flehen. Flehen ist ein stärkerer Ausdruck. Es geht darum, dass wir sagen, Herr, wir können ohne dich, ohne diese Weisheit, ohne deine Führung, ohne deinen Segen, wir können ohne das alles nicht sein. Und so bete ich manchmal hier für unsere Gottesdienste oder auch für unsere Bibelstunden, Herr, wenn du nicht gegenwärtig bist, ist alles sinnlos. Besser, wenn wir nach Hause gehen und beschäftigen uns anderweitig. Wenn du nicht gegenwärtig bist, wenn du nicht dein Werk unter uns tust, an den Herzen der Einzelnen, ist alles vergeblich. Wenn dein Heiliger Geist nicht wirkt, wenn dein Wort nicht die Herzen erreicht, wenn du es nicht tust, ist alles vergeblich. Wenn wir keine Begegnung haben mit dir selbst in unseren Versammlungen, warum kommen wir dann überhaupt zusammen? Ein bisschen Gemeinschaft miteinander zu haben. Das könnten wir zur Not auch noch woanders haben, ja? Es geht um ihn. Und wenn dieses Verlangen unsere Herzen ergreift, dann dürfen wir auch damit rechnen, dass Gott unser Gebet erhört. Auch um göttliche Weisheit. Herr, ich kann allein nicht gehen, so heißt es im Lied, nicht einen Schritt. Du musst mir vorangehen. Wie sagt Mose, ich will nicht hinaufgehen, wenn du mir nicht vorangehst, dann tue ich keinen einzigen Schritt. Seht mal, diese Bestimmtheit, diese Intensität, dieses Verlangen will der Heilige Geist in uns wirken. Wenn das vorhanden ist, dann ist die Gebetserhörung nicht weit. Das sieht aus wie eine gesetzliche Forderung, ist es aber nicht. Der Herr Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Dieses Wenn ist keine gesetzliche Forderung, sondern ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Aber wir dürfen uns danach ausstrecken, dass Gottes wirkt. Es können Hindernisse sein in der unsichtbaren Welt, die erst einmal überwunden werden müssen, damit der Segen Gottes fließen kann, er uns unser Gebet erhören kann. Wie dem auch sei, wir dürfen in großer Zuversicht beten, wir brauchen nicht leer auszugehen, wenn wir wirklich etwas von Gott haben wollen. Es ist ein schönes Beispiel in der Bibel aus dem Leben Salomos. Das wollen wir uns jetzt zum Schluss noch einmal anschauen. Aus dem 2. Chronikerbuch, Kapitel 1, da lesen wir, dass der König Salomo, ein junger König, ganz jung noch, blutjung, so möchte man sagen, steht vor einer großen Aufgabe, dass er Opfer darbringt, seinem Gott opferte vor dem Herrn, so heißt es hier, 2. Chroniker, Kapitel 1, Vers 6 folgende. 1000 Brandopfer auf dem kupfernen Altar, der vor der Stiftshütte stand. In derselben Nacht aber erschien Gott dem Salomo und sprach zu ihm, bitte, was ich dir geben soll. Wenn Gott dich heute fragen würde oder dir das so vorlegen würde, bitte doch, was soll ich dir geben? Was wünschst du dir eigentlich? Was wäre unsere Antwort? Was antwortete Salomo? Und Salomo sprach zu Gott, du hast große Barmherzigkeit an meinem Vater David getan und hast mich an seiner Statt zum König gemacht. So lass nun, Herr Gott, dein Wort an meinen Vater David wahr werden, denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, das so viel ist wie Staub auf Erden. Jetzt kommt's. Worum bittet er? So gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, dass ich vor diesem Volk aus- und eingehe. Denn wer kann dies dein großes Volk richten? Wer ist dazu in der Lage? Paulus schreibt einmal ähnlich. Wer ist dazu tüchtig, diesen Dienst im Reiche Gottes zu tun? Da sprach Gott zu Salomo, weil du dies im Sinn hast und nicht gebeten um Reichtum, noch um Gut, noch um Ehre, noch um deiner Feinde Tod, noch um ein langes Leben, sondern hast um Weisheit und Erkenntnis gebeten, mein Volk zu richten, über das ich dich zum König gemacht habe, so sei dir Weisheit und Erkenntnis gegeben. Dazu will ich dir Reichtum, Gut und Ehre geben, wie sie die Könige vor dir nicht gehabt haben und auch die nach dir nichts haben werden. So kam Salomo von der Höhe, die bei Gibeon war, von der Stiftshütte nach Jerusalem und regierte über Israel. Und kurz darauf bestätigte Gott die Gabe der Weisheit im Leben Salomos. Dann kam es zu einer weisen Entscheidung, die alle Leute in Erstaunen setzte. Gott bestätigt also, dass Salomo das empfangen hat, worum er gebeten hatte, nämlich um göttliche Weisheit. Er bekam das. Und wenn wir beten um Weisheit, jetzt kommen wir zurück hier zum Zusammenhang im Jakobusbrief, wenn wir beten um Weisheit, uns in Situationen der Anfechtung, der Not recht zu verhalten, sodass Gott dadurch verherrlicht wird und Menschen dadurch gesegnet werden, dann dürfen wir damit rechnen, dass Gott unser Gebet erhört. Unser Gebet wird nicht vergeblich sein. Gott wird uns geben, was ihn verherrlicht und zum Segen für alle Beteiligten nötig ist. Wir sind nicht mehr auf uns selbst gestellt. Ist das nicht eine wunderbare Ermutigung für jeden Einzelnen von uns? Für die vor uns liegende Zeit? Herr, wir brauchen dich, wir brauchen deine Weisheit. Führe uns nach deinem Rat, nach deinem Willen. Gib uns, was wir brauchen, damit dein Name in unserem Leben und auch in unserer Gemeinde groß werde. Wenn jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gern gibt, jedermann, und niemandem einen Vorwurf macht, so wird sie ihm gegeben werden. Amen.